Christoph Besemer beschäftigt sich seit fast 4 Jahrzehnten, seit fast 40 Jahren mit gewaltfreien Konzepten zur Überwindung von Gewalt und zur Lösung von Konflikten. Seit 25 Jahren ist er Mitarbeiter der Werkstatt für gewaltfreie Aktion Baden und seit knapp 10 Jahren ist Christoph Besemer außerdem Mediator und Trainer für gewaltfreie Konfliktaustragung. Wenn man sich jetzt allein deine Kurzbiografie, nur diese 3 Daten so anschaut, würde ich sagen, du hast die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Welt mit Gewaltfreiheit zu retten ist, oder?
Ja, natürlich, das finde ich schon. Es gibt auch keine Alternative. Sollen wir einfach abwarten, dass alles schlechter wird? Und ich habe einfach auch für mich die Überzeugung, dass man mit Gewalt die Welt nicht besser macht.
Worum geht es bei dem Konzept der gewaltfreien Konfliktlösung genau? Also welche Idee steckt da dahinter?
Also Ausgangspunkt ist, dass Gewalt und Krieg was zu tun haben mit ungelösten Konflikten. Das liegt nicht in der Natur des Menschen, gewalttätig zu werden, sondern es ist eine Art, mit Konfliktsituationen umzugehen. Und wenn man keine anderen Mittel hat, greift man zur Gewalt. Also heißt es, um Gewalt abzubauen, zu vermeiden, müssen die dahinterliegenden Konflikte angeschaut werden und es muss eine Lösung gefunden werden. Und die Art der Konfliktbearbeitung sollte halt ohne Gewalt geschehen, weil sonst noch neue Konflikte dazukommen.
Dieses Konzept funktioniert jetzt ja sowohl für Zweiergruppen als auch für ganz große Gruppen. Ich denke so bei einem klassisches Beispiel, Paar, Ehepaar, keine Ahnung, kann man sich noch relativ leicht vorstellen. Die beiden haben Konflikt, müssen halt miteinander reden und gut ist. Komplizierter erscheint mir die Sache doch schon bei kriegsähnlichen oder kriegerischen Konflikten.
Ja, sicherlich. Wobei Paarkonflikte auch sehr, sehr schwierig zu lösen sind. Da würde ich jetzt nicht herunterspielen. Kriegerische Konflikte, da kommt natürlich dazu, dass es da nicht nur um Einzelinteressen von einzelnen Menschen geht, sondern dass es da ganze gesellschaftliche Interessen gibt, Machtinteressen, und es müssen Vertreter sprechen für ihre Völker, für Bevölkerungsgruppen. Aber im Prinzip lässt sich das managen, lässt sich das lösen, und es gibt ja auch viele Beispiele in der Geschichte, wo Konflikte auf zwischenstaatlichen, internationalen Bereich ohne Gewalt gelöst werden konnten.
Welche dieser Beispiele haben dich besonders überzeugt oder wo würdest du sagen, ja, das war richtig erfolgreich?
Ja, zuerst in meiner Biografie hat mich am meisten angesprochen der Einmarsch der Warschauer Paktgruppen in die Tschechoslowakei und wo da unerwarteterweise ein gewaltloser Widerstand geleistet wurde, eine Woche lang, der wunderbar funktioniert hat. Und man hat immer gedacht, das sei gescheitert, aber ist erst ein Dreivierteljahr später gescheitert, als nämlich die Regierung zurückgewichen ist von ihren Positionen. Als wunderbarer Erfolg von gewaltfreiem Widerstand könnte ich zum Beispiel Philippinen nennen, den Sturz der Marcos-Diktatur, wo die Menschen wirklich vor die Panzer auch gestanden sind und ihren Protest ausgedrückt haben, ihre Nichtzusammenarbeit mit dem Regime und in den letzten Jahrzehnten der ganze Umbruch in den ehemaligen Ostblockstaaten, DDR, Tschechoslowakei, Ungarn und Polen und noch andere. Alles auf gewaltlosem Wege.
Warum ist es bei diesen Beispielen, die du genannt hast, Philippinen, Warschauer Pakt, Tschechoslowakei, warum hat es da geklappt und bei anderen Konflikten hat es nicht geklappt? Was ist der wesentliche Unterschied?
Da müsste man mal schauen, bei welchem Konflikt es nicht geklappt hat. Ich glaube, es ist die Versuchung, wenn man Mittel hat, militärische Mittel, die auch anzuwenden. Und die hatten in der Situation keine Mittel bzw. keine erfolgversprechende Alternative. Und dazu kam, dass in manchen Ländern schon auch so eine gewisse Kultur der Gewaltfreiheit da ist, wo dann auch eine innere Überzeugung dahinter steht.
Immer wieder wird ja auch das Argument angeführt, der Zweite Weltkrieg hätte jetzt ohne die militärische Intervention der Alliierten nicht beendet werden können. Zuletzt eben hatte der Friedensnobelpreisträger Barack Obama seine Afghanistan-Politik damit begründet, dass, Zitat, eine gewaltfreie Bewegung Hitlers Armeen nicht gestoppt hätte. Eine Position, auf die man immer wieder trifft.
Ja, das ist so wirklich die Begründung für viele Kriege, wie auch Jugoslawien, Irak, Hitler musste man auch mit Gewalt stoppen, also müssen wir die neuen Hitlers auch nur mit Gewalt stoppen. Das stimmt allerdings nicht so. Als erstes Argument würde ich sagen, es wurde nie versucht, im globalen Maßstab das Hitlerreich gewaltlos zu stoppen. Die Appeasement-Politik ist kein gewaltfreier Widerstand, kein gewaltloser Widerstand, es ist ein Zurückrücken gegen Versprechen. Es gab allerdings in Teilbereichen gewaltlosen nicht militärischen Widerstand, der sehr erfolgreich war, auch damals gegen die Regierung von Hitler und die Truppen. Also Beispiel wäre Norwegen, wo die Gesellschaft, vor allem die Lehrer, sich geweigert haben, die Gleichschaltung mitzumachen und wo der nationalsozialistische Ministerpräsident am Schluss gesagt hat, ja, ihr habt mir alles verdorben. Er musste diesen Versuch einfach absagen. Oder ein anderes Beispiel, was nicht so bekannt ist, dass in Bulgarien sämtliche Juden gerettet werden konnten vor der Deportation und die gesamte antisemitische Gesetzgebung niedergeschlagen wurde, nachdem im Parlament, in der Kirche, in der Bevölkerung, bei den Intellektuellen offener Protest geäußert wurde, sogar ziviler Ungehorsam angedroht wurde. Ein Bischof hatte angekündigt, ich lege mich vor die Zugwaggons, die die Juden abtransportieren werden. Da hat es geklappt. Und das ist für mich schon ein Hinweis dafür, dass es im Prinzip geht, wenn die Bevölkerung will.
Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Konzepte ist das Wollen der Beteiligten.
Also ich denke mir, dass Hitler-Deutschland doch sehr getragen wurde von der Bevölkerung. Und das hängt natürlich wieder zusammen mit der Vorgeschichte. Es lässt sich schon klar sagen, dass durch den Versailler Vertrag zum Beispiel so eine breite Unterstützung für Hitler zustande kam, Weltwirtschaftskrise noch und so, dass dann ja auch diese Unterstützung in der Bevölkerung da war. Hätte man vom Ausland her da mehr auch drauf geachtet, was lösen wir eigentlich mit unseren Aktionen in der Bevölkerung in Deutschland aus, dann hätte man vielleicht Hitler verhindern können. Das andere wäre, ich nehme schon an, dass jeder Mensch eigentlich ein gewaltloses Leben, einen gewaltlosen Umgang mit anderen Menschen bevorzugt. Oft sehen sie keine Möglichkeiten. Und deshalb ist es wichtig und hilfreich, von solchen Beispielen zu erfahren, wo ohne Gewalt Widerstand geleistet werden konnte, wo ohne Gewalt Konflikte zufriedenstellend gelöst werden konnten.
Du unterscheidest ja auch zwischen Gewaltlosigkeit und Gewaltfreiheit. Was ist da der Unterschied?
Also gewaltlos wird so in der Friedensforschung definiert, dass man keine anderen Mittel hat, dass man ein taktisches Verhältnis zu der Gewaltlosigkeit hat. Man probiert es mal aus, man macht es, aber wenn es die Möglichkeit gibt, gewaltsam Widerstand zu leisten, kann man das auch machen. Gewaltfrei hingegen wäre, dass man wirklich aus einer Überzeugung heraus und aus einer grundsätzlichen Entscheidung gegen Gewalt auf militärische Mittel verzichtet und dadurch auch der Gegner nicht ständig die Furcht haben muss, dass da noch was im Bus steckt, dass es jetzt nur mal so ein Versuch ist und dass man sich wappnen muss, dass da doch noch was Gewaltsames nachkommt. Und dieses Misstrauen, das blockiert natürlich dann auch Lösungsprozesse.
Misstrauen gibt es auch im aktuellen Beispiel Afghanistan. Da wurde jetzt ja eine Debatte richtig losgetreten. Margot Käßmann hatte den Anfang gemacht, jetzt Anfang des Jahres. Robert Zollitsch, Bischofskonferenzvorsitzender, ist jetzt nachgezogen am Samstag in der Frankfurter Rundschau. Das heißt, jetzt haben sich auch die großen Kirchen mal zu Wort gemeldet und spätestens jetzt, denke ich, ist gesellschaftliches Thema, ist dieser Krieg eigentlich gerechtfertigt? In die Diskussion möchte ich jetzt gerade gar nicht mit dir rein, sondern eher in die Frage, welche Möglichkeiten der gewaltfreien Konfliktlösung dieses Krieges gäbe es aus deiner Sicht?
Tja, das ist ein großer Anspruch, hier von Freiburg aus die Konflikte der Welt lösen zu wollen. Aber es gibt ja viele Menschen, die sich damit beschäftigt haben, die da auch mehr sich auskennen als ich. Und was mir sehr einleuchtend erscheint, ist einmal zu sehen, dass die Konflikte, die in Afghanistan sind, sehr differenziert zu betrachten sind. Auch die Interessen, die da sind. Und dass man mit dem Versuch, jetzt humanitär dort etwas zu bewirken, scheitern wird, wenn man das koppelt mit einem kriegerischen Einsatz. Deshalb erster Punkt, natürlich sofort die Truppen raus und das militärische Engagement einstellen. Was nicht heißt, dass man nicht die zivile Hilfe weiterfährt. Das zweite wäre, dass man mit den Konfliktparteien an einen Tisch sitzen muss, und zwar auch mit den Taliban und nicht nur den gemäßigten Taliban, sondern die Taliban müssen ihre Verhandlungspartner selber auswählen. Es macht keinen Sinn, dass man da bestimmte Gruppierungen ausgrenzt, weil die dann den Krieg weiterführen werden. Und es geht darum, Lösungen zu finden für Afghanistan, die wirklich für alle beteiligten Parteien akzeptabel sind. So kann die Lösung nicht so aussehen, dass die gegenwärtige Regierung, die von vielen nicht gewollt wird, weil es eine Zentralregierung ist, weil es von Karzai angeführt wird, der früher CIA-Agent war und Konzernberater, dass das also ein Bundesstaat wird, dass eine Koalitionsregierung eingerichtet wird, dass es mit den Nachbarstaaten, die da auch mit zu tun haben, ein Staatenbund gemacht wird und dass ja die Politik ausgerichtet wird an die tatsächlichen Bedürfnisse und Nöte im Land und dass man sich nicht auf diese Kriegführung dann so konzentrieren muss, weil das so vordringlich ist momentan.
Es wird ja immer wieder angeführt, dass mit den Taliban schlichtweg nicht zu reden ist, dass die ja überhaupt nicht reden wollen, sondern seit 2001, seit dem 11. September 2001 einfach klar ist, die wollen einfach alles niedermachen, was anders ist als sie. Sprich, die Basis für eine gewaltfreie Konfliktlösung ist ja gar nicht gegeben, wenn eine Partei nicht sprechen will.
Man darf natürlich die Taliban nicht als einen Block nehmen. Es gibt Taliban, die den Dialog suchen und das sollte man aufgreifen. Und ich denke, es kommt auch darauf an, auf die Haltung, wenn eine Seite, die wirklich stark militärisch dort eingreift, eingefallen ist, versucht, Konflikte am Verhandlungstisch zu lösen, dann werden die natürlich nicht willkommen geheißen. Es müssen auch neutrale dritte Kräfte da die Verhandlungen führen und es muss die Bereitschaft gezeigt werden, die militärischen Mittel einfach jetzt zurückzunehmen und einen wirklich grundsätzlichen, glaubwürdigen, grundsätzlichen Politikwandel einzuleiten. Sonst ist das alles, glaube ich, auf tönernen Füßen.
Ein Argument, das auch immer wieder angeführt wird, die Verteidigung der Frauenrechte beziehungsweise überhaupt die Wiederherstellung von den Frauenrechten in Afghanistan.
Also ich kann es gut nachvollziehen, diesen Wunsch, solche Ungerechtigkeiten abzustellen. Und die Methode, das militärisch machen zu wollen, das funktioniert ja nicht, weil tote Frauen können nicht in die Schule gehen und da wird ja so viel zusätzliches Unrecht, zusätzliche Beschneidung von Menschenrechten verursacht durch den Krieg, dass man da nichts gewonnen hat. Wer hätte denn erwartet oder gewünscht, dass in der Schweiz, als das bis vor wenigen Jahren noch kein Frauenwahlrecht gab, irgendwelche Truppen einmarschieren? Oder hätte man die Rassendiskriminierung in den USA oder Südafrika mit Bombardements weggekriegt? Hätte man vielleicht gekonnt, aber das wäre nicht kein guter Weg gewesen, würde ich sagen.
Du beschäftigst dich jetzt schon seit du ein Schüler bist, eigentlich mit dem ganzen Thema, also echt eine verdammt lange Zeit. Was würdest du sagen, hat sich in diesen 40 Jahren für dich auch verändert oder hat sich dein Blickwinkel in irgendeiner Art und Weise verändert?
Ja, das kann ich schon sagen. Also angetreten bin ich schon mit so einem moralischen Bewusstsein von Recht und Unrecht und ja, der Anspruch für das Richtige, für das die Menschenrechte, für die Freiheit zu kämpfen. Und da fand ich die Idee des gewaltfreien Widerstands, der Gewaltfreiheit faszinierend, weil da kann man wirklich fürs Gute eintreten, ohne selber abzulehnende Mittel anzuwenden. Und das ist, was funktioniert, das hat sich auch gezeigt hier in der Bundesrepublik mit der Ökologiebewegung, mit der Anti-Atomwaffenbewegung. Ich denke, das waren schon auch sehr erfolgreiche Geschichten. Was ich mittlerweile sehe, auch angeregt durch die Beschäftigung mit Mediation, mit Vermittlungen, Konflikten ist, dass ich durch diese Haltung, den anderen bekämpfen zu wollen, dass der andere böse ist, ich bin gut, dass man sich da eigentlich viele Türen verschließt. Jeder Mensch, jede Gruppierung hat auch legitime Interessen und die gilt es herauszuarbeiten, in den Dialog einzutreten und dafür Lösungen zu erarbeiten. Und gewaltfreier Widerstand ist für mich eigentlich jetzt nur die Methode, um diese andere Seite an den Tisch zu kriegen und sich selber nicht so ohne weiteres beherrschen zu lassen. Aber das Ziel sollte eine gemeinsame Lösung sein, die im Dialog erarbeitet wird.
Ich denke, bei dir im Leben wird es wahrscheinlich noch weiter bei dem Thema bleiben, darum gehen. Wie möchtest du die nächste Zeit verbringen? Was möchtest du die nächste Zeit in Bewegung setzen?
Ja, also was ich mir wünschen würde, wäre, dass man hier in Freiburg auch Konflikte mehr mit Mediation löst, also kommunale Konflikte, was weiß ich, zum Beispiel die Wagenproblematik oder irgendwelche umstrittenen Neubauten oder Konflikten um Wohnungsverkauf. Solche Geschichten eignen sich total, um an einen Tisch zu sitzen und Lösungen zu finden für alle. Oder im Vauban hatten wir ja auch diesen Streit oder haben wir ihn auch um die Bebauung dieses Eingangsgrundstückes. Da wünsche ich mir mehr gewaltfreie, konstruktive, gemeinsame Konfliktbearbeitung. Und ich selber werde mich in dieser Richtung weiterhin betätigen Und wir bieten ja auch sehr viel Seminare, Ausbildungen an, um die Fähigkeit zu Moderation, zu Konsensfindung, zu Mediation zu verbreiten, dass das einfach eine Basisbewegung auch wird.
Leute, die sich jetzt dafür interessieren oder mehr darüber erfahren wollen, haben die Möglichkeit, an 2 Kursen teilzunehmen, und zwar zum einen Ende Januar und zum anderen Mitte März. Worum geht's, an wen richtet sich's und wie kriegt man mehr Informationen?
Ja, am 29. und 30. Januar gibt es ein Einführungsseminar zur Thematik Moderation und Konsensfindung in Gruppen. Und ab Ende März, 25. und 26. März, fängt ein Kurs in Mediation, in Vermittlung und Konflikten an. Also dieser Kurs oder dieses Seminar über Moderation und Konsens wird weiterlaufen, auch als Fortbildung mit 5 weiteren Elementen, aber man kann auch das eine Wochenende allein buchen. Und Informationen gibt es bei der Werkstatt für gewaltfreie Aktion. Telefon 43284, E-Mail büro.freiburg@wfga.de.